ist ja schon immer so gewesen, dass Menschen Anstoß genommen haben an dem, was die Bibel so sagt. Zur Zeit der ersten Christen war das zum Beispiel außerhalb von Israel so, dass die Menschen das für völlig unsinnig hielten, dass es nur einen einzigen Gott geben soll und für den kann man dann auch noch nicht mal irgendwelche Statuen oder so machen. Das war für die einfach nur dummes Zeug. Im modernen Europa seit der Aufklärungszeit, da hat man angefangen zu sagen, also ganz ehrlich, mit diesen ganzen Wundern bis hin zur Auferstehung Jesu, das passt uns nicht mehr. Das entspricht nicht unserem Maßstab der Vernunft, angeblich. Heute sind es wieder andere Sachen. Heute geht es oft um den Anspruch von Jesus, dass er die einzige Wahrheit verkündet, die für alle Menschen gilt. Oder es geht um ethische Fragen. Und einer von diesen Anstoßpunkten, wo Leute sich an der Bibel ärgern, ist genau das Thema von Karfreitag. Das ist der gewaltsame Tod von Jesus am Kreuz, der eine Bezahlung für unsere Sünden ist, damit wir vor Gott ohne Schuld und ohne Anklage sind. Das ist was, was sogar viele Theologen für überholt halten. Viele würden sagen, okay, also der Tod von Jesus als ein Ausdruck der tiefen Liebe Gottes zu uns, das ist okay. Aber dass sein Tod irgendwie eine Sühne ist oder eine Bereinigung unserer Sünden, das ist doch überkommen. Gott kann doch einfach so vergeben. Er ist doch der Gott der Liebe, er ist doch Gnade. Anselm Grün zum Beispiel, der ist Mönch und Buchautor, der in ziemlich vielen christlichen Buchhandlungen steht. Und der sagt zum Beispiel, Gott hat das doch nicht nötig, seinen Sohn zu opfern, damit wir frei sind. Er hat das doch nicht nötig, Jesus für unsere Sünde sterben zu lassen. Andere Kritiker gibt es, die werden noch deutlicher und sagen, das ist ja wohl total barbarisch, der Gott der Bibel ist dann ja doch nicht besser als irgendwelche Stammesgötter in irgendwelchen traditionellen Religionen, denen man Menschenopfer bringen muss, um gnädig gestimmt zu werden. Also es ist durchaus sehr angefochten, diese Aussage der Bibel, dass Jesus für unsere Sünde bezahlt am Kreuz. Ich möchte aber heute gerne mal versuchen zu zeigen, warum das richtig und nachvollziehbar ist, dass Jesus für uns starb. Und der Punkt, wo ich so ein bisschen drauf hinaus möchte, ist, Schuld braucht Sühne. Schuld braucht Wiedergutmachung und Schuld macht Bezahlung, braucht Bezahlung. Ich möchte mal mit ein paar ganz platten, harmlosen Beispielen anfangen. Angenommen, ich trete zum Beispiel im Laden jemanden auf den Fuß. So, wenn ich jetzt einfach weitergehe, als wäre nichts, dann wird sich der andere vermutlich sehr ärgern. Warum? Dadurch, dass ich ihm auf den Fuß getreten bin, ist eine Schuld da und die muss irgendwie beseitigt werden. In dem Fall tut es, hoffe ich, einfach eine Entschuldigung, aber die muss eben auch kommen. Ich steigere das ein bisschen. Angenommen, ich fahre einen Freund besuchen und ich biege blöd in seine Einfahrt ein, ich ramme sein Gartentor und reiße dabei auch noch einen Teil von der Gartenmauer nieder. War keine Absicht, habe ich nicht böse gemeint, aber trotzdem habe ich in dem Moment Schuld auf mich geladen. Es ist ein Schaden entstanden, der kostet Geld und das muss jetzt irgendwie repariert werden. Zuerst einmal ist hier natürlich eine Entschuldigung angebracht gegenüber meinem Freund, den ich da besuche, aber irgendjemand muss dann auch für den Schaden aufkommen. Entweder ich persönlich oder meine Versicherung springt ein oder vielleicht sagt auch mein Freund, du weißt was, ist schon in Ordnung, zahle ich selber. Aber egal bei wem es landet, es sind Kosten entstanden. Der Schaden löst sich nicht einfach in Luft auf und irgendwer muss es auf sich nehmen. Ich steigere die Beispiele noch ein bisschen weiter. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwie jemanden beleidigt. Und zwar so heftig, dass ihm das noch Jahre danach nachhängt. Oder da war vielleicht der Pastor, der bei der Beerdigung von Tante X einen so dummen Spruch gemacht hat, der mich noch heute wütend macht. Denken wir an Eltern, die ihrem Kind jahrelang das Gefühl geben, dass es ein Idiot ist. Das braucht einen längeren Weg der Heilung, das braucht einen Weg der Versöhnung. Oder ein hässlicher Streit in der Familie, wo man sich richtig übel gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen hat. Und wie ist das erst bei so richtig extremen Beispielen? Angenommen, ich habe einen Verkehrsunfall gebaut und der andere Fahrer ist fürs Leben geschädigt und ich bin dran schuld, weil ich mit dem Handy gespielt habe oder so und deswegen den Unfall verursacht habe. Alle diese Beispiele von ziemlich harmlos bis sehr schwerwiegend haben eine Sache gemeinsam. Es ist eine Schuld entstanden und die muss gesühnt werden. Die muss wieder gut gemacht werden, die muss irgendwie bezahlt werden. Wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass man sich mit jemandem gestritten hat oder dass genau so ein Schaden da war und man sieht sich dann, dann merkt man das manchmal, dass das wie in der Luft beinahe greifbar ist. Man sieht sich an und man erkennt an den Blicken, man erkennt an dem Gefühl, was irgendwie in der Luft liegt, da steht was zwischen uns, was irgendwie nicht in Ordnung ist, was nicht in Ordnung gebracht ist. Manchmal ist auch keine Wiedergutmachung möglich. Ich habe durch ein unbedachtes oder sogar ein bösartiges Verhalten so einen Schaden angerichtet, dass es nicht zu reparieren ist, menschlich gesehen. Dann habe ich aber trotzdem den Wunsch danach, dass es eine Wiedergutmachung gäbe. Ach, könnte ich das doch ungeschehen machen? Ach, hätte ich das doch damals nicht gemacht? Ach, wäre ich doch an dem Tag nicht? Und so weiter. Jetzt könnte man sagen, naja gut, vielleicht kann man ja eine Schuld irgendwie wieder aufwiegen, also dass man irgendwie so richtig gute Dinge als Gegengewicht anhäuft, um das auszugleichen, was man getan hat. Aber das funktioniert auch nicht. Nehmen wir mal an, ich stehe vor Gericht, weil ich gestohlen habe, ein- oder zweimal, und ich sage jetzt aber zum Richter, wissen Sie was, Herr Vorsitzender, ich habe mein ganzes Leben lang nie gestohlen und jetzt habe ich das ein-, zweimal gemacht. Können Sie mir das nicht anrechnen, dass ich mein ganzes Leben vorher nie gestohlen habe? Das gleicht das doch mehr als aus, könnte man doch sagen. Das wird aber kein Richter mitmachen. Warum? Weil es völlig egal ist, wie oft ich im Leben gestohlen oder nicht gestohlen habe. Jetzt bei diesem Diebstahl ist eine konkrete Schuld entstanden. Und die kann ich nicht aufwiegen, sondern die kann nur bezahlt gesühnt werden. Wichtig ist, ungesühnte Schuld kann eine Beziehung zwischen zwei Menschen schwer beschädigen oder auch sogar komplett zerstören. Eine Beziehung, die von der Schuld belastet ist, die kann sich erst wieder erholen, wenn es irgendwie eine Form von Wiedergutmachung gab, wenn diese Schuld irgendwie bereinigt worden ist. Und eine Schlüsselrolle spielt etwas, wo wir auch an Karfreitag besonders dran denken, nämlich Vergebung. Ja, die Bibel spricht davon, dass wir auch Gott gegenüber eine Schuld auf uns laden. Sünde bedeutet ja erstmal, unsere Beziehung zu Gott ist kaputt, sie ist zerstört und die Folge davon ist mein Leben, ein Leben, wo ja, ich merke, es ehrt Gott nicht so, wie er verdient hätte, sei es dadurch, dass ich versäume, das zu tun, was er will, oder dass ich seine Grenzen verletze, die er gesetzt hat. Und solange ich von dieser Macht der Sünde geprägt bin, lade ich Gott gegenüber immer wieder Schuld auf mich, immer weiter und immer weiter. Und die Beispiele, die ich eben gebracht habe, zeigen, Schuld löst sich nicht in Luft auf. Sie muss aufgeräumt werden. Das ist auch die Antwort auf den Satz ganz am Anfang, ja, Gott kann doch einfach so vergeben. Er ist doch Gnade und Liebe und er kann doch einfach sagen, ich vergebe dir und gut ist. Nein, kann er nicht. Zumindest nicht, wenn er ein Gott ist, der für Gerechtigkeit steht. Denn bei echter Schuld einfach die Augen zuzudrücken, ist keine Gerechtigkeit. Weil die Schuld hier nicht abbezahlt wird, sondern weil sie weiter im Raum steht und weil sie weiter ihr Unwesen treibt. Ja, was dann? Also muss ich mich irgendwie anstrengen, um mit Gott ins Reine zu kommen? Eben habe ich gesagt, Schuld ist nicht aufwiegbar. Sie muss bereinigt werden. Und dazu kommt, Jesus erzählt mal ein Gleichnis, wo es darum geht, wie gut unsere Chancen stehen, dass wir durch eigene Anstrengungen mit Gott wieder ins Reine machen können. Wir bleiben mal sitzen zu den Predigttexten, weil es mehrere sind und die sind hier über die Predigt verteilt. Jesus erzählt folgendes Gleichnis aus Matthäus 18. Mit der Himmelsherrschaft Gottes ist es wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor dem König nieder und bat ihn auf Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. 10.000 Talente, muss man mal so ein bisschen umrechnen, zur Zeit von Jesus steht ein Talent für 6.000 Denare. Und ein Denar, das war das, was der durchschnittliche Arbeiter damals so an einem Tag verdient hat. Also 10.000 mal 6.000, das heißt, dass der Mann hier 60 Millionen Tageslöhne an Schulden hat. Wenn man das durch 30 rechnet, heißt das 2 Millionen Monatslöhne. Angenommen, jemand arbeitet 40 Jahre lang in seinem Berufsleben, mal 12 heißt, es gibt 480 Monatslöhne. Und die Rechnung muss ich, glaube ich, nicht weiterführen. 480 von 2 Millionen Monatslöhne, das ist ein lächerlich winziger Teil. Also das ist nicht mal ein Zehntel Prozent der Schuld, den dieser Mensch hier in einem gesamten Arbeitsleben zurückzahlen könnte. Und da ist ja noch nicht mitgerechnet, dass man auch manches irgendwie noch zum Leben und zum Essen und so braucht. Also es ist eine absolut hoffnungslose Situation. Dieser Mann kann nichts tun. Das ist aus. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, ungefähr so aussichtsreich ist es, wenn ein Mensch versucht, durch gute Taten, durch ein vorbildliches Leben und so weiter, Gott gnädig zu stimmen, seine Schuld bei Gott zu begleichen. Ja, nur was dann? Meine Schuld, die ich bei Gott habe, mein Fehlverhalten, meine Versäumnisse, meine Lieblosigkeit ihm gegenüber, meine Gleichgültigkeit ihm gegenüber, meine Schuld muss irgendwo hin. Denn wenn zwischen Gott und mir keine Versöhnung zustande kommt, kommt auch keine Beziehung mit ihm zustande. Es kommt keine Gemeinschaft mit ihm zustande. Dann verfehle ich erstens komplett den Sinn meines Lebens, denn der ist, mit Gott zusammen zu sein. Und nach dem Tod gehe ich bis in alle Ewigkeit verloren. Da ist Jesus schonungslos ehrlich bei diesem Thema. Ja, also was tun? Ich lese mal das Ende von dem Gleichnis vor. Der Mann warf sich vor dem König auf die Knie. Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Die ganzen 10.000 Talente, die ganzen 2 Millionen Monatslöhne erlassen. Er muss sie nicht mehr bezahlen. Es gibt keine Worte, die irgendwie diese Barmherzigkeit hier angemessen beschreiben könnten. Es ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk. Also zu sagen, dass diese Schuldenlast erdrückend wäre, das wäre viel zu milde ausgedrückt. Und der König erlässt sie diesem Mann aus Mitleid, aus Barmherzigkeit. Jetzt aufpassen, man kann jetzt einen Denkfehler begehen und sagen, die Schuld von diesem Mann ist weg, die ist ausgelöscht. Nein, ist sie nicht. Der Schuldenberg, den er hier angehäuft hat, der bis zum Mond reicht, der ist immer noch da. Und der muss abbezahlt werden. Da muss, um die Worte nochmal aufzugreifen, muss eine Sühne der Schuld, muss eine Wiedergutmachung stattfinden. Aber der König nimmt die Schuld von diesem Schuldner weg und lädt sie sich selbst auf. Indem er sagt, ich erlasse diesem Mann die Schuld, bleibt er selber darauf sitzen. Und er muss auf den Kosten, er muss sie selber tragen. Und damit sind wir beim Punkt von Karfreitag, worum es an diesem Tag geht. Ich lese den zweiten Text für heute Morgen vor, 2. Korinther 5. Gott war in der Person von Jesus Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlung nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir, also die Apostel, nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat Jesus, den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Meine Schuld gegenüber Gott ist auch mir katastrophal über den Kopf gewachsen. Und da muss ich einfach einen totalen Bankrott eingestehen. Aber weil er mich liebt, so wie ein Vater sein eigenes Kind liebt, deswegen springt er für mich in die Bresche. Und das aus purer, freier, geschenkter Gnade. Das ist Evangelium. Von daher stimmt es einerseits, dass Jesus sterben musste für unsere Schuld, aber in allererster Linie müsste man es, glaube ich, eigentlich besser formulieren, er wollte für unsere Schuld sterben, weil er uns liebt und weil er uns unsere Schuld erlassen möchte. Deshalb ist auch dieser Vergleich mit den Menschenopfern am Anfang falsch, den ich am Anfang gebracht hatte oder den manche Leute da so heranziehen, weil da ist der Grundgedanke, irgendwelche Stammesgötter oder so sind zornig und die müssen besänftigt werden, indem jemand anderes geopfert werden muss, damit diese Gottheit dann wieder gnädig ist. Aber das Geniale in der Bibel ist ja gerade, dass Gott sich selbst opfert. Er wird Mensch. Er wird Jesus. Er stirbt am Kreuz und er packt meine Sünde auf seine Schulter. Ja, es muss eben nicht jemand Drittes für meine Schuld gerade stehen, damit Gottes Zorn nicht mehr auf mir lastet. Er selbst macht das. Er nimmt meine Schuld auf sich, damit eben nicht über mich Gottes Strafe hereinbricht. Jesus hat sie für mich getragen. Und wenn ich mich zu ihm bekehre, wenn ich mit ihm lebe, dann bin ich ein für alle Mal freigesprochen. Es ist natürlich richtig, zum Christsein gehört natürlich auch dazu, dass ich ein Leben nach Gottes Geboten führe. Also ich kann nicht sagen, ich habe mich einmal bekehrt und danach mache ich einfach nach eigenem Gutdünken mein Leben weiter oder denke sogar noch schlimmer, ach ja, Gott vergibt mir ja, dann kann ich ja weitermachen wie bisher. Er ist mein Herr, dem ich unterstehe, dem ich Gehorsam schulde und seine Gebote und Verbote respektieren. Das ist ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Es geht aber eben, wie gesagt, nicht darum, dass ich versuche, Gott gnädig zu stimmen. Guck mal, Herr, was ich für einen tollen Lebenswandel habe. Klammer auf, wer kann das von sich sagen? Es geht nicht darum, meine Schuld bei ihm abzutragen durch gute Werke, sondern so zu leben, wie Gott es ehrt und es wie es ihn erfreut. Es ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Ein christlicher Autor hat mal den Vergleich gezogen, angenommen, du bist verliebt, dann wartest du ja auch nicht immer darauf, dass die Person, in die du verliebt bist, dir immer sagt, was sie sich wünscht oder was sie gern möchte, sondern hat er so ein bisschen übertrieben gesagt, du wirst der Person jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ja, und so ein ähnlicher Grundgedanke ist es auf dem Weg mit Gott. Ich lebe nicht nach dem, was er in der Bibel sagt, weil ich mir seine Gnade verdienen muss. Das ist ja Quatsch, das ist ja ein Widerspruch in sich. Dann wäre es ja keine Gnade mehr. Aber wer wirklich verstanden hat, wie unermesslich Gott ihn liebt und was er in Jesus für mich getan hat, der wird nicht hingehen und sagen, ja, jetzt mache ich einfach weiter wie bisher. Der wird nicht sagen, so, jetzt habe ich einmal irgendwie das bereinigt und jetzt kann mir Gott wieder egal sein, sondern der wird den tiefen Wunsch bekommen, Gott zurückzulieben und seinen Sohn Jesus in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Er rechnet uns unsere Verfehlungen nicht an, haben wir gerade gehört. Er hätte das komplette Recht dazu. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind sein Werk. Er hat uns gemacht. Und wir unterstehen ihm. Und er hat das volle Recht zu sagen, wo es lang geht. Und wir müssen tun, was er sagt. Punkt. Er hätte daher das volle Recht, uns jede einzelne Sünde, die wir je begangen haben, jedes getane Böse, jedes nicht getane Gute anzulasten. Er könnte darauf bestehen, dass wir bestraft werden und er könnte uns seinem Gericht und der Hölle überlassen. Könnte er tun. Aber er macht es nicht. Damit sind wir wieder bei Karfreitag. Gott ist die Liebe in Person. Und wahre Liebe lässt den anderen nicht einfach ins Verderben laufen. Könntet ihr als Eltern euren Kindern gegenüber sagen, ja, ist mir doch egal, wenn du einen Weg gehst, der dich ins Verderben führt? Nein, das kann man nicht. Könnte ich mit angucken, wie meine Frau einen Lebensweg einschlägt, der sie geradewegs in Abgrund führt und sagen, ja, musst du wissen? Nein, weil Liebe das nicht tut. Gleichgültigkeit tut das, das ist das Gegenteil von Liebe. Aber weil Gott die Liebe ist, kämpft er um dich. Und ruft immer wieder, Kind, komm nach Hause, lass dich mit mir versöhnen. Und das geht auch, wenn man schon Christ ist, denn auch da lädt man durchaus Schuld gegenüber Gott, Schuld gegenüber sich selber und anderen auf sich. Alles das hätte er nicht tun müssen, aber er tut es, weil er uns liebt. Und er selbst leistet Sühne für deine Sünden. Du hast Gott nichts als Bezahlung anzubieten, aber er selbst hat schon längst für dich bezahlt. Was dir völlig unmöglich ist, das macht er möglich durch Jesus. Er hat den, der ohne Sünde war, seinen Sohn Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Martin Luther hat das mal den fröhlichen Wechsel genannt, der zwischen Jesus und mir stattfindet. Jesus nimmt mir sozusagen meine Schuld, meine Sünde, alles, was mich von Gott trennt, das nimmt er mir weg, lädt es sich auf und er überträgt mir im Gegenzug seine Vollkommenheit, seine Reinheit, seine Heiligkeit. Und Gott rechnet mir es nicht mehr an, was ich vorher alles getan habe. Und auch für jede Sünde, die ich danach noch begehen werde, ist die Tür offen. Wenn ich umkehre, ist Bezahlung, ist Vergebung, ist Wiedergutmachung da, durch das Kreuz Jesu. Der fröhliche Wechsel. Jesus, der vollkommene Sohn Gottes, lädt mich zu sich ein. Er lädt sich meine Sünden auf und er schleppt sie ans Kreuz. Und wenn ich zu ihm komme und ich sage, ja, Herr Jesus, ich möchte diese Wiedergutmachung, diese Sühne, die du für mich geleistet hast, ich möchte sie annehmen, dann bin ich dahin gekommen, wo ich wirklich hingehöre, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott. Gott holt mich durch Jesus aus den Fängen dieser Macht der Sünde raus. Aber wichtig, nicht einfach so. Er vergibt mir meine Versäumnisse und Grenzüberschreitungen nicht einfach so. Das wäre keine Gerechtigkeit. Es wäre billig, weil es die Schuld stehen lässt und weil sie nicht beseitigt wird. Er befreit mich und er vergibt mir deswegen, zum einen, weil er gnädig ist und weil es eine Sühne gibt für meine Schuld. Und die ist geschehen vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalem, als Jesus sein Blut vergoss. Deswegen ist es gut, dass wir heute Karfreitag feiern. Und ich bin der Meinung, wenn es neben Weihnachten noch ein Fest im Kirchenjahr gibt, das den Namen Fest der Liebe verdient, dann ist das Karfreitag. Ich bin ein ziemlicher Gegner davon, Karfreitag so zu feiern, wie das vielerorts geschieht, so ein bisschen wie so ein Wettstreit, wer den depressivsten, den wehleidigsten Gottesdienst hält. Es ist schon richtig, dass zu dem Tag ein gewisser Ernst gehört. Aber wir feiern heute Gottes Liebe, die ihn dazu trieb, ein Mensch zu werden, unsere Sünde auf sich zu nehmen, bis zum Äußersten zu gehen, weil seine größte Sehnsucht ist, mit uns zusammen zu sein. Deswegen, meiner Meinung nach, ist auch Karfreitag das Fest der Liebe. Ich komme zum Ende. Ich möchte diesen Text von 2. Korinther 5 nochmal mit einer kleinen Umformulierung vorlesen. Ich möchte da gerne du, dir und dich einsetzen. Und es soll ein Zuspruch sein, den wir heute mit nach Hause nehmen können. Ganz besonders an die von uns, die eine Schuld mit sich herumtragen, die sich ihrer Verfehlung, die sich ihrer Grenzüberschreitung gegenüber Gott besonders bewusst sind und auch gegenüber anderen Menschen. Besonders für die, die auch eine scheinbare Schuld mit sich herumtragen, die mit etwas kämpfen, woran sie eigentlich keine Schuld tragen, aber es fühlt sich trotzdem anders an. Und an die, die einen Weg eingeschlagen haben, der ihr Miteinander mit Gott beschädigt hat oder auch völlig zerstört und die jetzt denken, jetzt will er bestimmt nichts mehr mit mir zu tun haben, jetzt will er mich nicht mehr haben, nachdem ich mich als so unwürdig erwiesen habe. Gott war in der Person von Jesus Christus, als er durch ihn dich mit sich versöhnte. Er rechnete dir deine Verfehlungen nicht an und übergab dir die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Jesus Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für dich zur Sünde gemacht, damit du durch ihn zu der Gerechtigkeit kommst, mit der du vor Gott bestehen kannst. Amen.